Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Genau, es kribbelt wieder am Wochenende. Die Saison 24-25 ist noch frisch und der SV Werder Bremen sitzt erneut im Bundesliga-Karussell. Wir damit auch. Endlich sind wir wieder alle zusammen. Ihr habt die Sommerpause genutzt, um Anlauf zu nehmen für eine neue Runde und Wahnsinnsfahrt. Seid wieder mit am Start. Ein dickes Moin geht in eure Ohren. Ich freue mich sehr, dass ihr euch für uns entschieden habt. Ihr seid Teil des Nachspieldeichs durch die WhatsApp-Nummer 0160 9821 3x die 8 und die 4. Haben wir extra so ausgewählt, dass ihr euch die auch gut merken könnt. So, und was ihr schreibt und sprecht, das kommt bei uns an und wir senden davon auch was. So auch heute. Für den SV Werder Bremen ging es gestern gegen den FC Augsburg und beide haben zusammen das geschafft, was die letzten 22 Jahre in deren Duellen nicht vorkam. Ein Remis. Gemischte Gefühle bei den Grün-Weißen und ihren Anhängern nach der Begegnung und in der WWK-Arena. Frisch aus dem Eisbad gestiegen ist heute Morgen mein Deichstubenkollege Björn Knips, denn das war und ist eine heiße Nummer da in Augsburg. Moin in die Fuggerstadt, da bist du nämlich noch.
Ja, moin Alex, moin an alle Hörerinnen und Hörer. Ja, ich bin noch in der Fuggerstadt, aber irgendwie die Hitze ist weg. Es hat geregnet über Nacht und Temperatursturz auf 16 Grad. Ich gehe auch nicht raus. Ich bleib hier in meinem Hotel. Ich bleib hier drin.
Das ist ja krass. Also ich hätte sonst gesagt, wenn du zwischendurch eine Trinkpause brauchst, ne, die räume ich dir jederzeit und gerne ein. Da bin ich ganz offen. Aber bei 16 Grad tut das gar nicht Not. Höchstens mit einem frischen Kaffee, oder?
Ja, das, absolut. Ich gehe da immer runter. Das Frühstück war gut. Hole ich mir nochmal einen Kaffee. Aber lass uns loslegen. Es gibt viel zu erzählen, oder?
Absolut. 2-2 gegen Augsburg. Ist ja eine heimstarke, eine körperliche Mannschaft, die aber nicht unschlagbar ist. Mit welcher Moral ist der SVW denn gestern aufgelaufen? Es gab doch sicher noch so leichten Rückenwind durch die erfolgreiche erste Runde im Pokal, oder?
Ja, das hat man auf dem Platz auch durchaus gesehen. Ne? Werder wollte spielen, wollte nach vorne agieren, war mutig und hat versucht, wie schon in Cottbus, dieses Direktspiel zu machen. Ne? Durchs Mittelfeld, ein Kontakt, möglichst schnell nach vorne, schöne Verlagerungen. Hat auch hinter der Augsburger Trainer gesagt, Jes Torup, dass sie da große Probleme hatten mit der Verlagerung, wobei sie das vorher gewusst haben, aber es hilft ja manchmal nicht, wenn du es weißt. Das hat Werder gut gemacht und deswegen auch verdient 1-0 in Führung gegangen durch Felix Agu. Und da hatte man sich eigentlich so gedacht, oh, das läuft hier aber gut. Ne? Das jo. Ist jetzt hier, hinten stand Werder richtig gut, fand ich. Die Augsburger kamen gar nicht durch. Aber das sollte sich ja dann ändern.
Ja, und deswegen waren die Gefühle wohl offensichtlich auch gemischt nach dem Spiel. Und auch die Bewertung. Ich fand das ganz spannend, so in den O-Tönen der Spieler danach. Das war ja ganz unterschiedlich, was sie so gesagt haben. Markus, der hat auf jeden Fall Folgendes gesehen.
Das Gelbe vom Ei war es nicht. Die Abwehr hat mich ein bisschen überrascht, dass die heute doch recht schwach war. Eigentlich habe ich gedacht, dass die uns gerade hinten ein bisschen den Hintern rettet. War heute ein bisschen unsicher, ein bisschen dolle unsicher sogar. Aber es war überall kleine Fehler hier und da. Ich sage jetzt einfach mal als Optimist, erster Spieltag, jeder kennt es von sich. Erster Spieltag, Amateurliga, ist man auch nicht bei 100%. Trotzdem darf es eigentlich nicht so sein.
Ja, da hat er grundsätzlich recht. Allerdings, wir sind ja nun mal nicht bei den Amateuren, sondern bei den Profis. Und das Thema mit dem Reinkommen haben ja auch alle Mannschaften irgendwie.
Ja, aber so sind die ersten Spiele dann meistens auch, ne? Du schaffst es nicht, konstant deine Leistung abzurufen. Das ist ja sowieso die hohe Kunst, gerade dieser Teams, so im Mittelfeld oder im unteren Drittel, wo Werder ja so ein bisschen rumschwirrt und ganz gerne natürlich ins obere Drittel will. Und wenn du da hin willst, da musst du konstant abliefern. Das ist aber am Saisonstart immer echt schwierig. Es ist wirklich so ein Reinkommen. Kommen, am Ende einen Rhythmus finden. Da unterscheiden sich Amateure und Profis gar nicht so sehr. Und das war bei Werder gestern auch zu sehen, dieses Anfangsniveau, das eigentlich ganz Gute, das konnten sie nicht halten. Und ganz richtig ist natürlich, dass die Abwehr, die ich am Anfang gut fand, aber auf einmal anfing zu wackeln und das nicht halten konnte, vor allen Dingen in Person von Niklas Stark, der mir gestern gar nicht gut gefallen hat. Und da waren auch ein paar andere, die dann immer mal wieder so einen Haken da drin haben. Dann ist dann doch noch mal ein Fehlpass mehr dabei. Das galt auch für die Augsburger, deswegen war es insgesamt kein Hochklasse. stressiges Spiel, aber ein sehr spannendes und interessantes und intensives Spiel. Und man darf nicht vergessen, Augsburg und Werder sind schon zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Und ihr dürft nicht unterschätzen da draußen, Augsburg hat ganz schön viel Kohle, die haben nämlich Investoren im Rücken. Und das wird immer ganz gerne vergessen, weil man denkt immer so, FC Augsburg. Aber das ist so nicht.
Und die haben ja auch eine Menge neuer Spieler geholt. Ganz spannend, wir werden heute auf einzelne Spieler schauen, wie deren Leistungskurve im Spiel war. Gehen wir gleich ein bisschen näher drauf ein, denn vorher möchte ich gerne die Expertise eines Mannes einfangen, den wir hier immer wieder gerne hören, weil er die Spielanalyse auf den Punkt bringt, wie kein anderer. Er sieht quasi Räume, bevor sie entstehen, unser Taktikexperte Tobi Escher.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Ein Saisonauftakt nach Maß, das war es für Werder Bremen nicht. Das 2:2 gegen den FC Augsburg hatte doch einige positive Momente. Vor allem kann man den taktischen Plan loben, den Ole Werner seinen Spielern an die Hand gegeben hat. In der ersten Halbzeit hat Werder Bremen sehr viel mit Verlagerung gearbeitet. Das ist ein gutes Mittel, wenn der Gegner mit einer 4-4-2-Raute spielt. Das heißt, im Mittelfeld hat er vier zentrale Mittelfeldspieler, die sich in einer Raute anordnen. Damit ist die Mannschaft im Zentrum sehr gut besetzt, aber eben auf den Flügeln nicht. Und gerade Augsburg, die sind sehr aggressiv auf einem Flügel, rücken sehr weit raus, wollen da Ballgewinne erzielen. Werder hat sie auch dorthin gelockt, aber dann den Ball verlagert. Gerade die Verlagerung von Weiser auf Agu, aber auch von Duxch raus auf Weiser, die waren sehr, sehr stark und die haben sehr, sehr gut funktioniert. Blöd nur für Werder, dass sie es auch einmal nicht gut ausgespielt haben, als Stark dem Gegner den Ball in die Füße gespielt hat. Das war der Ausgleich. Und auch in der Rückwärtsbewegung beim 1:2 sah man nicht gut aus. Man hat es dann aber nach der Pause mit dem 2:2 wieder wettgemacht. Auch hier wieder die dreifache Verlagerung von einer Seite zur anderen, immer den freien Spieler findend. Was dann aber nicht so gut war, fand ich, war die letzte halbe Stunde. Da hat Augsburg dann umgestellt. Da haben sie dann selber mit Dreierkette gespielt. Hinten mit zwei Flügelverteidigern. Da ging diese Verlagerung nicht mehr. Da konnte Werder diese Spielidee nicht mehr umsetzen. Und dann fehlte die zündende neue Idee. Gerade von der Bank kam da sehr wenig, sodass am Ende, finde ich, das 2:2 sich auch gerecht angefühlt hat. Aber diese Schwächen in der Defensive und die letzte halbe Stunde, wo man nicht so richtig auf den Taktikwechsel des Gegners reagiert hat, die haben auch noch so ein bisschen aus taktischer Sicht einen leicht negativen Touch ins Spiel gebracht.
Tobi, top, dickes Danke. Ja, Björn, da war was drin, das fand ich ganz spannend. Die zündende neue Idee fehlte. Von der Bank, von der Bank kam wenig. Ich glaube, da meinte er nicht das Spielerpotenzial mit, was die Spielidee anging. Hast du das auch so empfunden, dass du dachtest, Mensch, da müssten wir jetzt nochmal nachbessern in der zweiten Halbzeit, auf diesen Wechsel von Augsburg entsprechend reagieren?
Ich muss noch einmal einen Tacken zurückgehen, Alex, weil du sagst, die zündende Idee kam von der Bank nicht. Die kam ja so früh wie noch. Wie schon lange nicht mehr, ne? In der Halbzeit hat Ole Werner schon gewechselt. Kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu.
Ja, ich dachte ja, irgendwas stimmt mit dem nicht. Das ist doch gar nicht seine Zeit, wo der reagiert.
Ja, aber er hat auch nochmal, wir haben in der Pressekonferenz drauf angesprochen und wir haben ihm ja sogar beim Deichtalk drauf angesprochen. Und da war er ein bisschen, na, sauer ist er dann nicht, aber er wollte nochmal klarstellen, guckt nochmal nach. Ich habe auch schon mal zur Pause gewechselt.
Und vor 8 Jahren?
Nein, genau vor einem Jahr hat er im Prinzip gesagt, zum Saisonstart, vergangene Saison. Und das ist auch so, da hat er, glaube ich, gegen Darmstadt und Heidenheim auch schon zur Pause gewechselt. Und diesmal auch wieder. Also er macht das durchaus. Aber ich sehe das genauso wie Tobi Escher. Da fehlte die zündende Idee, nochmal was zu ändern. Er hat zwar was geändert, also er hat Personal rausgenommen. Mhm. Er hat ja Grüll auch noch gebracht und ein paar andere. Da hat sich was verändert, aber er hat im Prinzip das Konstrukt nicht so wirklich verändert. Und ich denke mal, da wird er sich nochmal Gedanken drüber machen. Ole Werner ist schon jemand, der auch mal die Taktik verändern kann, aber er ist auch jemand, der gerne an dem festhält, was er hat.
Aber wie erklärst du dir das denn? Weil wenn ich doch dann merke, also Augsburg stellt um, spielt selbst mit einer Dreierkette, da kommt meine Mannschaft nicht mit klar, da muss es doch sofort, gerade bei dem Spielstand, wirklich nochmal eine völlig andere Aufstellung geben. Also nicht völlig anders, aber eine Reaktion darauf.
Ja, das stimmt. Vielleicht erstens, möglicherweise hat er das gemacht. Es wurde nicht so groß mehr thematisiert nach dem Spiel. Und zum anderen hat er in der Pressekonferenz auch eine interessante Aussage gemacht. Er konnte nicht mehr aggressiv nachlegen. Also aggressiv meinte er, er hatte nur noch spielerische Profis auf der Bank, die er noch hätte bringen können. Und er hätte sich, glaube ich, gewünscht, da noch mal jemanden zu bringen, der mehr Mentalität mit reinbringt, der noch mal dazwischen haut, der aggressiv zu Werke geht. Hansen Arön war, glaube ich, noch hinterher auf der Bank. Und das war ein kleiner Hinweis darauf, so habe ich ihn verstanden, naja, vielleicht müssen wir am Kader noch was schrauben und was verändern. Und mir waren auch ein bisschen die Hände gebunden, um hier noch was zu verändern.
Ah, da hast du zwischen den Zeilen gelesen. Da kommen wir natürlich gleich auch nochmal drauf. Ne? Deadline Day am Freitag. Also das wird die spannendste Woche des Jahres, wie ich immer sage. Meine Familie denkt, es ist der Urlaub, ist es aber gar nicht. So, jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Was ja eine Reaktion war, war die Auswechslung von Keke Top gegen Justin Ginma und Niklas Stark gegen Toni Jung nach der Pause in der 46. Minute. Sonst eben nicht der Stil von Ole Werner. Allerdings, er hatte auch seine Gründe. Hören wir mal rein in sein Statement auf der Pressekonferenz.
Wie gesagt, ich mit der ersten Halbzeit eigentlich im Großen und Ganzen von der Leistung her zufrieden war. Das schließt auch die Spiele ein im Großen und Ganzen, die ich runtergenommen habe, weil die auch ihren Teil dazu beitragen. Wir haben eher erwartet, dass Augsburg uns ein bisschen höher noch anläuft, als das in der ersten Halbzeit der Fall war. Und hatten dann eher den Gedanken, dass es auch mit Keke einen Spieler braucht, der in der Tiefe vielleicht mal einen Ball behaupten kann. Wir haben ja noch besser, als wir es erwartet haben, unsere Räume gefunden, wollten dann eher die Tiefe von Justin haben, als den Stoßstürmer mit Keke. Dazu kommt sicherlich auch, das gehört dann aber auch dazu zum Lernprozess eines jungen Spielers, heute auch in dem einen oder anderen direkten Duell noch ein bisschen den Kürzeren gezogen hat und wir eigentlich diese Duelle nicht wirklich gebraucht haben, um nach vorne zu kommen. Und dann haben wir uns für Justin entschieden, der ein anderer Spielertyp ist, mit Duxi jemand, der beweglicher ist, der dann auch nicht so leicht zu greifen ist für die körperlich starken Innenverteidiger der Augsburger. Bei Starki war es so, dass wir dann Toni gebracht haben. Starki hat den einen oder anderen einen Fehlpass in der ersten Halbzeit auch gehabt. Und dass wir vor allem dann aber auch unsere spielstärksten Innenverteidiger auf den Platz bringen wollten mit Toni mit dem Linksfuß links.
Ja, das hat Ole ja noch nett ausgedrückt mit Niklas Stark. Ich meine, der ist gestern aufgefallen mit vielen Fehlpässen, Ballverlusten, hat das 1:1 eingeleitet. Du hast ihm die Note 5 gegeben. Bei Harry Potter ist das der Troll. War nicht sein bester Tag, oder?
Nee, das ist auch, hat uns auch echt überrascht, weil er war einer der Gewinner der Vorbereitung, mal abgesehen von seinem Fehlpass in Rennes, ja, der auch zum Tor geführt hat. Und vielleicht hat sich da schon angedeutet, dass er ja doch nicht so in Topform ist, wie wir uns das alle gewünscht haben. Eigentlich ist Niklas Stark ja schon eine verlässliche Größe da in der Abwehr, war er gestern nicht. Ich fand das übrigens sehr bemerkenswert, dass Ole Werner das so deutlich angesprochen hat, aber ich finde auch, er hat es vernünftig angesprochen. Das muss auch so sein, dass man mal sagt, ein Spieler hat da Fehler gemacht. Niklas Stark ist ja nun auch ein erfahrener Spieler, der das sicherlich wegstecken wird sich am meisten selbst darüber ärgern. Wir haben ja am Wochenende eine Szene gehabt bei Greuther Fürth. Alexander Zorniger, der Trainer von Greuther Fürth, hat ja mal eben seinen Torwart aber dermaßen ausgezählt und hat gesagt, demnächst rufe ich mal einen Berater an, kann er sich vielleicht einen neuen Verein suchen und sowas. Also das war schon echt hart, weil der Spieler nicht das gemacht hat, was der Trainer haben wollte. Da ist Ole Werner was ganz, ganz anderes und ich finde, das war auch echt okay, das so zu sagen. Und Niklas Stark, ja, der wird, glaube ich, jetzt erstmal rausrutschen. Ich glaube, dass jetzt Miloš Veljković auf der rechten Seite gesetzt sein wird und Toni Jung auf der linken Seite, wobei der nach seiner Einwechslung natürlich auch nicht so ganz sicher war. Ne?
Sprich,
also bisschen Abwehrproblem haben wir da gerade beim SV Werder Bremen. Hätte ich gar nicht so gedacht. Vielleicht auch nur eine Momentaufnahme, weil es sind eigentlich ja alles erfahrene Spieler. Man weiß aber auch, und da greife ich schon wieder nach vorne, so ein bisschen guckt Werder immer noch, ob da auf dem Markt nicht noch jemand ist, der die Abwehr verstärken könnte.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also eigentlich dachten wir ja, und das habt ihr übrigens auch geschrieben, dass wir recht gut aufgestellt sind, dass das nicht unsere Baustelle ist. Aber auch da kommen wir gleich zu, wie man möglicherweise im Transfergeschehen noch priorisieren sollte. Ich würde gerne auf den zweiten Mann kommen, der angesprochen wurde in der Pressekonferenz, auf den ja gerade der Scheinwerfer gerichtet ist, insbesondere nach der ersten Runde im DFB-Pokal. Keke Top hat gestern im einen oder anderen Duell den Kürzeren gezogen. Das war ja vielleicht sogar auch erwartbar, denn vor der Partie gegen Augsburg stand ja die Frage im Raum, wie kommt der denn jetzt mit den Verteidigern der Bundesliga klar? Die kommen einfach kompakter daher als so ein Drittligist im DFB-Pokal. Wie ist er denn gestern mit deren Präsenz zurechtgekommen?
Ich möchte da ganz gerne mal Marvin Tuksch zitieren, der natürlich auch zu Keke Top gefragt worden ist und er sagte, naja, das sind dann schon schon ganz andere Ochsen da hinten im Rennen beim Gegner. Und das fand ich, mussten auch alle erstmal ein bisschen grinsen, er selbst auch. Ja, und er sagte, das war doch im Prinzip auch ein bisschen erwartbar und lass den Jungen in Ruhe, der muss hier lernen noch. Und man leidet so ein bisschen mit auf der Tribüne. Bin ich ja ganz ehrlich, weil natürlich weiß man, junger Bursche, gerade jetzt 3 Tore im Pokal gemacht, alle gucken drauf. Und dann lief das so, irgendwie am Anfang hat man das Gefühl, das Spiel läuft an ihm vorbei, es gelingt ihm nicht viel. Dann hat er sich irgendwie, fand ich, schon reingebissen, 1-2 Mal den Ball ganz gut abgelegt, auch mit Schweizer und Duxch auch mal gut zusammengespielt, weil das war auch vorher nicht so gut, ganz anders als in Cottbus noch. Und da gab es so 1-2 Szenen, da hätte mehr rauskommen können, dann wäre er so ein bisschen der Vorbereiter, der Einleiter gewesen, das hätte ihm gut getan. Aber dann, da fehlt ihm dann diesmal dieses Glück, was er vielleicht gegen Cottbus in Übermaßen hatte. Ja, deswegen fand ich es auch eine konsequente Entscheidung vom Trainer, da zu wechseln. Vor allem, wenn ich Justin Ginmar draußen habe, der natürlich mit den Hufen schaut. Der war natürlich, ich glaube, ganz schön angefressen, dass ihm da Keke Top seit Wochen die Shows stiehlt und auch den Platz in der Startelf. Und er hat ja dann die richtige Antwort gegeben. Keke Top wird sich davon locker wieder erholen. Der musste natürlich jetzt auch lernen, dann als Joker zu funktionieren. Wird er aber. Ich bin da echt guten Mutes. Das ist ein guter Junge. Der weiß damit umzugehen.
Aber zeigt auch, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also Ginmar ja offensichtlich gestern wieder so ein bisschen zu alter Form zurückgefunden. Das war ja auch das Thema, ne, in den vergangenen Wochen, dass ihr auch gesagt habt, Mensch, wenn man sich so das Training anguckt, der hängt so ein bisschen seiner Leistung hinterher. Er ist auf einem guten Weg, wie ich finde. Und um nochmal auf Keke Top zu kommen, was ich ja ganz spannend finde in dem Kontext ist, habe ich jetzt irgendwie beim letzten Mal schon so ein bisschen rausgehört, dass Duxchi offensichtlich so zum Welpenschützer mutiert, oder? Also der ist immer so einer, der sich gerne dann nochmal vor Keke stellt, so ein bisschen wie der Big Daddy, der sagt, hier, lass den Jungen mal, ich sorge dafür, dass der schon gut in Szene gesetzt wird. Also die scheinen sich gut zu verstehen, haben wir ja schon im vergangenen Podcast drüber gesprochen.
Ja, ich werde immer so ein bisschen, bei Marvin Duxch ist das so ein Zweierlei-Ding, ne? Also ich glaube, der mag es natürlich nicht, wenn die Jungs, und das war bei Ginmar letztes Jahr auch so, ganz schnell kometenhaft nach oben kommen und dann da sind und auf einmal die Stars sind, das mag der auch nicht so, weil der natürlich auch einen langen, langen Weg hinter sich hatte, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Und deswegen sagt er auch mal ein bisschen langsam. Und er mag das auch bei den Jungs nicht, wenn die dann zu schnell, zu cool und überheblich werden. Also das ist einerseits Welpenschutz, andererseits aber auch mal so einen oben auf den Deckel geben. Ne? So typisches Profi-Gehabe, aber auch richtiges Profi-Gehabe, weil das geht bei einigen manchmal wirklich zu schnell. Da sind sie manchmal nicht nur selbst verantwortlich für, sondern auch wir Medien und auch alle wir Fans. Ja. Aber darauf achtet er, ob das dann Welpenschutz ist oder eher so der Lehrer zu sein. Okay. Und das, was ich wirklich richtig finde von Marvin Duxch, also es muss ja auch tun, das gehört sich auch so.
Ja, und er kennt es aus eigener Erfahrung, denn ganz gleich, was sich ändert bei den Grün-Weißen. Eine Sache ist auch in der neuen Saison definitiv gleich geblieben. Die unterschiedlichen Meinungen nämlich über Marvin Duxch. Werder 81 zum Beispiel schreibt, ich bin wirklich hin und her gerissen. Einige gute Ansätze im Spiel, aber auch haarsträubende Aktionen hinten wie vorne. Vorne werden nicht sauber zu Ende gespielt. Bestes Beispiel Duxch allein vorm Tor. Und Sebi aus Gütersloh unterstreicht das noch, ohne jetzt auf Duxch draufhauen zu wollen, aber allein die Chance, wo er auf den Keeper rennt, das muss es sein. Am Ende bleibt zumindest bei mir das Gefühl, dass man hier 3 Punkte hätte mitnehmen müssen. Björn aus dem Ruhrgebiet schreibt, mir fehlen die Worte. Hätte das nicht ein Sieg sein müssen? Duxchi mit der Riesenchance einfach verballert, für die Ansprüche, die er stellt, deutlich zu wenig. Es gibt aber auch Fürsprecher. Hören wir mal kurz rein.
Eventuell noch ein Abgang auf unserer Seite. Ich hoffe aber nicht Duxchi, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, der ist einfach zu wertvoll mit Keke Top da vorne. Das sollten wir nicht machen.
Björn, bis Freitag kann noch so einiges geschehen. Deadline Day, habe ich schon gesagt. Duxchi jetzt Hopp oder Top? Gestern hat er sich ja selbst klar für einen Verbleib ausgesprochen.
Ja, Marvin Duxchi gestern in der Mixzone, in unserer Interviewzone. Chapeau. Also muss ich wirklich sagen, da hätte es Spieler gegeben, die so im Fokus stehen, die sagen, wisst ihr was, ehrlich, jetzt 5 Tage vor Ende der Transferperiode, ihr stellt mir sowieso alle nur dieselben Fragen, habe ich gar keinen Bock drauf. Er nicht, hat sich hingestellt, hat noch brav gewartet, bis wir fertig waren mit Mitchell Weiser. Auch nicht selbstverständlich, gehört sich zwar so grundsätzlich, aber macht auch nicht jeder Profi. Und dann haben wir 10 Minuten mit ihm gesprochen, das ist echt lang. Normalerweise dauern diese Gespräche 3, 4, 5 Minuten, weil da ja auch mehrere mit ihm sprechen wollen, also auch das Fernsehen und Radio und irgendwann ist die Zeit ja auch mal aufgebraucht. Aber der hatte alle Ruhe der Welt und hat alle Fragen in Ruhe beantwortet. Und ich gehe das mal so ein bisschen einzeln durch. Er hat letztendlich gesagt, erstmal unfassbar gehadert mit der vergebenen Chance. Er ist heruntergegangen vom Platz und es sah so ein bisschen aus, als wenn er fast weinen würde.
Ja, der war total fertig, hatte ich auch das Gefühl. Das hat ihm nicht gefallen.
Nein, das hat er hat nochmal extra betont. Natürlich werde ich nicht gerne ausgewechselt, bin dann auch mal ein bisschen sauer, aber deswegen habe ich so nicht reagiert. Ich habe so mit dieser Chance, mit dieser vergebenen Chance gehabt. Ich habe dieser vorletzte Kontakt, der war einfach doof. Mhm. Der war einfach zu weit. Dann hatte ich nur noch eine einzige Chance, ihm den Ball durch die Beine zu legen. Tja, das hat nicht funktioniert. Hat der Keeper vielleicht gerochen oder was auch immer. Und hat gesagt, damit habe ich gehadert. Und das hat mich so aufgewühlt. Das fand ich so emotional gut von ihm, weil das zeigt er ja so selten. Mhm. Und dann haben wir natürlich lange über seine Zukunft gesprochen. Hat er gesagt, also er möchte eigentlich bleiben. Also sein Gefühl sagt, er möchte bleiben. Es gibt im Moment nichts Konkretes. Die nächsten ein, zwei Tage kann da eigentlich nichts passieren, weil nichts auf dem Tisch liegt sozusagen. Er sagte aber, und das ist auch sehr interessant, hat er ja schon mal betont, aber so deutlich weiß ich nicht. Naja, der Verein muss ja noch Transfererlöse erzielen. Und wenn ich derjenige bin, an dem das hängt, damit das funktioniert, ja, dann werden wir uns da zusammensetzen und möglicherweise auch eine Lösung finden, wenn da was Gutes kommt.
Oh, okay, wie gut
so, wäre er? Ja, und dann geht das noch einen Schritt weiter. Das Transferfenster endet zwar am Freitag, aber das gilt vor allen Dingen für Deutschland und für die Top-Ligen. Du kannst dann weiterhin noch in die Türkei wechseln, meine ich. Ja. Und ich glaube, Saudi-Arabien und sowas geht sowieso noch ein bisschen länger. Aber da sagt selbst, Marvin Dukes hat gesagt, ja gut, weiß ich nicht, was dann noch passieren kann. Aber Peter Niemeyer, mit dem wir anschließend noch gesprochen haben, der sagte, nee, dann ist wirklich Schluss. Also wenn wir keinen Ersatz für Dukes holen können, darf er auch nicht gehen. Und wer da dürft... Dann wäre er dafür dann ab dem 30. August abends 20 Uhr und keinen mehr verpflichten. Dann ist das Thema wirklich durch. Aber Peter Niemeyer hat es nicht tot gemacht, das Thema, und hat auch im Prinzip keine Deadline gesetzt. Er sagt zwar, es gibt irgendwann der Punkt, wo wir ihn nicht mehr verkaufen können, weil wir keinen Ersatz mehr holen können. Wann der dann aber sei, also morgen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, das hat er nicht gesagt. Das würde immer davon abhängen, ob noch eine Ersatzmöglichkeit da wäre. Sie seien da vorbereitet. Aber bei aller Liebe, so einfach ist das mit dem Vorbereiten. Sein ja auch gar nicht, denn da sitzt ja kein Spieler und sagt, alles klar, ich warte mal darauf, ob Dukes geht oder nicht, und ansonsten ruft mich einfach an, ich komme dann sofort. So läuft das Geschäft ja nicht, ne?
Nee, das macht mich ehrlich gesagt auch ein bisschen nervös und erinnert mich ans vergangene Jahr, an den Deal mit Füllkrug, und ich frage mich auch, also wenn da jetzt so ein paar Scheiß mit fetten Scheinen winken, dann ist ja nochmal eine andere Ausgangslage. Ich hätte aber da noch eine weiterführende Frage. Was glaubst denn du, wie gut ist das für die Mannschaft, wenn Dukes bleibt?
Ich glaube, das ist schon sehr gut. Ich glaube, die sind sehr, sehr gut eingespielt da vorne. Ob das dann qualitativ für die höheren Ziele reicht, das weiß ich nicht. Aber um das Grundziel 40 Punkte zu erreichen, ist Marvin Dukes schon eine verlässliche Größe da. Ich würde mir aber, ich habe das ja schon mehrfach betont, ich würde trotzdem sagen, ein Wechsel würde dem Club und der Mannschaft nicht schaden. Es kommt natürlich drauf an, wer dann kommt. Ich glaube, so eine Grundfrische da nochmal reinzukriegen, alles nochmal durchzuwirbeln, wäre nicht verkehrt. Nur leider ist der Zeitpunkt jetzt ganz schön spät. Mhm. Ne? Und das hätte man vielleicht schon hinbekommen müssen vor 3-4 Wochen. Und so würdest du ja quasi wieder bei Null starten, weil eins ist klar, Marvin Dukes ist ein absoluter Fixpunkt im Spiel von Ole Werner. Nun hatten wir das letztes Jahr mit Niklas Füllkrug auch, es hat dann auch gut funktioniert, ihn zu ersetzen. Die Saison war ja nicht schlechter als die davor, ganz im Gegenteil. Und ich bin mittlerweile hin und her gerissen. Eigentlich würde ich sagen, es wäre gut für Werder, da nochmal einen neuen Schwung, was Neues reinzubringen. Aber ich bin ein bisschen skeptisch, ob da ein vernünftiger Satz kommt. Aus der Mannschaft heraus sehe ich das ein bisschen schwierig im Moment. Mhm. Das wären echt spannende 4-5 Tage. Es kommt wirklich darauf an, ob da jetzt einer um die Ecke kommt und ein vernünftiges Angebot macht. Man weiß aus Werder-Kreisen, dass sie durchaus bereit sind, Dukes abzugeben, wenn der Preis stimmt.
Hm. Was ich mich immer frage, ist, wieso nicht mehr im Köcher ist. Also liegt es daran, dass die Erwartungen zu hoch sind und die Kasse zu klein, dass Werder da nicht mehr Kandidaten noch in der Rückhand hat?
Ich glaube, wir wissen ja gar nicht, welche Kandidaten sie in der Rückhand haben. Werder taucht halt kaum in der Gerüchteküche auf. Das kann zwei Gründe haben. Entweder arbeiten sie wirklich unterm Radar, dafür ist Werder durchaus bekannt.
Was bei Kater ja echt funktioniert hat und auch den Beweis liefert, das ist nicht durchgesickert.
Zum Beispiel, es kann aber auch sein, dass Werder im Moment nicht interessant genug ist. Meistens wird das ja von anderen Vereinen oder Beratern durchgesteckt, um da ein bisschen den Spieler interessanter zu machen. Für andere Clubs vielleicht ist Werder da nicht interessant genug, das weiß ich nicht. Ich habe so das Gefühl, dass Werder, und so hört man es auch, mit dem Kader grundsätzlich zufrieden ist und keine wilden Sachen machen will und sich das Geld, was durchaus vorhanden ist, durch den Investoreneinstieg lieber aufbewahren will für diesen einen guten Moment. Also ich glaube, wenn sich jetzt in den kommenden Tagen noch jemand ergibt, wo du sagst, das ist eine Chance, den kriegst du sonst nicht. Und damit meine ich jetzt keinen Cater, keinen älteren Spieler, sondern wirklich einen Spieler, der noch jung ist, der aber ein bisschen was kostet, aber der im Prinzip dann einen 20-21-Jährigen, für den ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss und wo du aber hoffen kannst, den verkaufst du vielleicht in 2-3 Jahren wieder für ganz viel Geld, dass sie auf diesen Moment noch warten. Und sich das Geld dafür, das Geld ist da, da bin ich mir auch ziemlich sicher, aber sie wollen das jetzt nicht in irgendwelche Spieler kippen, die, wo man sagt, ja, das ist eine Verbesserung für Kader, aber mein Gott, das kriegen wir doch mit dem eigenen Kader auch ganz gut hin.
Was wäre denn so ein möglicher Name? Kann ich dir da was entlocken?
Nee, da kannst du mir nichts entlocken.
Das habe ich schon nicht gedacht.
Also wir hatten jetzt Ante Krnatsch,
ja, genau.
Von Rakow. Also mal ganz ehrlich, ich kannte den nicht. Und
ich auch nicht. Ich
behaupte mal, dass den ganz viele auch nicht kannten. Der ist 20 Jahre alt, kroatischer Junior-Nationalspieler, also U21. Der ist dann jetzt für 11 Millionen zu Norwich City gegangen. Da siehst du ja auch, dann wer da wollte den, hat so zwischen 5 und 7 Millionen.
Na, 11 Millionen sind wir raus, ne?
Ja, und das, ganz ehrlich, das kann ich bei dem Spieler dann auch verstehen. Ja, der hat jetzt, wenn man sich die Vita so anguckt, jetzt auch nicht mal irgendeine Liga kaputt geschossen. Im Zweifel kriegst du so einen Spieler sowieso nicht, weil dann sind genug andere da. Da musst du dich am Ende ja auch auf dein Auge verlassen. Aber 11 Millionen für einen 20-Jährigen aus der polnischen Liga ist für Werder natürlich auch eine Hausnummer. Ne? Also
ja.
Da siehst du auch mal die Schwierigkeit an diesem Geschäft. Ja, also das...
Ja, absolut. Ich bin ganz froh, dass er nicht kommt. Also den Namen kann man echt so schlecht aussprechen. Das hätte mich gekillt in diesem Podcast, weißt du?
Ja, und wir haben gestern noch mit Schweizer und Marvin Ducksch gesprochen. Das sind ja nun mal zwei Stammkräfte. Und die auch gesagt haben, sie bleiben vor allem deswegen, mit Schweizer hat ja verlängert, weil sie an die Idee des Vereins glauben und sehen, dass dort was passiert. Und da hat natürlich auch ein Schweizer jetzt nochmal nachgelegt und gesagt, ich würde mir schon noch wünschen, dass da 2-3 Spieler kommen. Ja, die uns auch qualitativ weiterhelfen und zwar sofort weiterhelfen. Wir brauchen Konkurrenzkampf und so hat das Marvin Ducksch auch ausgedrückt, dass da nochmal 2-3 kommen sollten. Ich bin mal gespannt, wie sie darauf reagieren, wenn gar nichts passiert. Aber ich habe das so im Gefühl, das geht nochmal ab die Woche. Das geht nochmal richtig ab.
Ja, ich bin total gespannt. Also ich finde, das ist, wie gesagt, die beste Woche des Jahres. Und ich warte ja noch so ein bisschen, ist so ein bisschen das Prinzip Ü-Ei, darauf, dass sie echt noch plötzlich so ein Ding raushauen, mit dem keiner rechnet. Aber gut, wir werden am Freitag schlauer sein. 20 Uhr könnten wir uns eigentlich nochmal besprechen, wir zwei. Aber wir sind ja sowieso im permanenten Austausch. Lass uns mal so ein bisschen das Transfergeschehen jetzt verlassen. Und nochmal zurückgehen aufs Spielfeld gestern, auf die Matchwinner schauen. Felix Agu, finde ich, ist das und Justin Ginma. Über Ginma haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Agu, der kann es einfach gut gegen Augsburg, ne?
Ja, der kam mit einem Strahlen in die Mixzone und dann, als ich ihn sagte und gratuliert habe, sage ich so, wieder Augsburg, ja. Ja, wieder Augsburg. Und ich hatte heute Morgen schon so ein gutes Gefühl. Und da habe ich gedacht, wie kommt das? Das weiß ich nicht. Es war einfach da. Und das ist so ein sympathischer Typ. Wenn man den so hinterher erlebt nach dem Spiel, da denkt man immer so, ach, der freut sich einfach so, dass er Fußballprofi ist, dass er dabei ist. Und der haut sich voll rein. Da gelingt nicht immer alles. Und er sagt auch, ich habe das schon so oft probiert, diese Szene. Und nie ist er reingegangen, oder selten. Es war ja auch erst ein zweites Bundesligator. Und diesmal hat es geklappt, super. Und der hat auch ansonsten ein ordentliches, bis sogar gutes, sehr gutes Spiel gemacht. Bei dieser Verlagerung, die ja Tobi Escher vorhin angesprochen hat, war er dabei und war damit auch Auslöser des zweiten Bremer Treffers. Und der hat echt eine tolle Entwicklung gemacht. Und das nach dieser Verletzungshistorie oder nach dem Verletzungsbrech freut mich sehr für ihn. Und der hat natürlich auch gleich an seinen Kumpel Justin Ginmar gedacht. Ne? Der hat es nicht einfach gehabt die letzten Wochen. Das ist nicht so, wenn du dann aus einer Verletzung kommst, aus einer Krankheit kommst, dann fehlt dir was, dann haderst du. Und dann hat er auch gesagt über Justin, dann wollte er vielleicht auch ein bisschen zu viel. Und dann setzt du dich selbst unter Druck. Und ja, für den ist das natürlich super schön, hat er gesagt. Und ja, also Felix Agu, schon ein klasse Typ und echt schon lange bei Werder. Und solche Typen halte ich ja für, gerade für Vereine wie Werder Bremen, extrem wichtig, weil sie für eine hohe Identifikation sorgen.
Ja, voll schön. Also wo wir gerade bei den beiden sind, was glaubst du, wie viel Freude werden die uns noch machen in der neuen Saison?
Also Justin Ginmar, wenn der wieder dahin kommt, wo er letzte Saison mal war, also wenn er, und der hat natürlich noch eine Menge Potenzial und kann er noch zulegen, dann dann kann das ein richtiger Kracher werden. Und man hat gestern im Spiel gesehen, da fehlt immer noch ein bisschen was. Ja, das konnte man auch sehen. Aber da waren ein, zwei Szenen dabei, wie er auch versucht hat, seine Kollegen in Szene zu setzen. Ich kann mich erinnern, dass er einmal zur Grundlinie durch war und den Ball dann auf die Strafraumkante gesetzt hat. Da fehlte nicht viel, da kam schon einer angerauscht. Das war so clever gespielt. Also, der hat ja manchmal so ein bisschen den Hang zum Alleinikow.
Ja, genau. Ja.
Aber in der Szene fand ich, boah, wenn er das wirklich noch häufiger macht und das dann mit den Kollegen klappt, in dem Moment fehlte echt nicht viel. Das war gut gespielt, da kam, glaube ich, noch ein Fuß dazwischen oder sowas. Aber dann kann der richtig stark werden. Und ich glaube auch, dass der jetzt demnächst Kike Top erstmal den Platz wieder weggenommen haben wird. Und der braucht auch Rhythmus. Und wenn er den kriegt, ist das schon ein ganz wichtiger Spieler. Wenn er, und das ist ganz wichtig, nicht dieses Alleinikow-Ding weiter durchzieht und immer nur so, man hat ja manchmal so das Gefühl, dass er sich jetzt gerne auch selbst darstellt. Bis zu einem gewissen Punkt braucht man das als Stürmer auch, braucht er wahrscheinlich auch. Aber da muss er schon die Balance finden. Aber da werden sie bei Werder schon drauf achten.
Also Bodenhaftung und Fokus, das zweite Tor ging gestern auf sein Konto und er hat die Jungs gut bedient. Ja, und dann waren da noch die Hände Gottes, ja, gleich zweimal im Spiel, eine knifflige Szene. Da ging es unter anderem darum, ob nun unnötige Körpervergrößerungen im Spiel waren. Ich dachte, das gibt's eigentlich nur beim Brazilian Buttlifting, aber jetzt mal ernsthaft, wie hast du insbesondere die Szene mit Toni Jung in der 77. Minute gesehen? Er touchiert den Ball mit der Hand und da musste ich schon dreimal hinschauen. Stegemann, der Schiri gibt keinen Elfmeter. Eine ähnliche Szene gab es ja vor dem Bremer Tor in der 69. Minute.
Also nehmen wir die 69. Minute, der Ball, der an die Achselhöhle springt. War mir auch nicht bekannt, dass das auch schon Hand ist. Ist halt so, aber da kann ich noch eher mitgehen, das würde ich auch als Hand bezeichnen, da ist die Regel ja relativ eindeutig, kriegst du den irgendwie an die Hand, an den Arm und er zieht dann das Tor, Hand.
Ja, also, ist irgendwie klar, finde ich auch. Kann ich nachvollziehen.
Macht's einfacher, ist manchmal ein bisschen ärgerlich, ist aber so. Und bei dem zweiten Ding, also wenn ich Augsburger wäre, also angenommen, das ist immer am schönsten, man dreht diese Geschichte auf den Verein, über den man berichtet oder mit dem man fiebert und dann wird man sagen, ey Leute, ganz klar, wenn das kein Elfmeter ist, dann weiß ich es wirklich nicht. Jetzt Torup, der war außer sich.
Der war sauer, ne?
Ja. Oh, war der sauer. Also er macht das natürlich nicht so, dass er da rumbrüllt oder so, aber auch die Augsburger Kollegen haben hinterher gesagt, das macht er ganz, 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 ganz selten. Und dann sitzt er neben Ole Werner da. Also nochmal eben, du hast mich nach meiner Meinung gefragt, klarer Handelfmeter, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Nach den Regeln, nach dem, was die Schiedsrichter mal gesagt haben, grundsätzlich muss man über die Handregel sowieso mal reden, aber nicht
mich
heute.
Mich nervt diese Handregel, das haben wir ja schon zigmal diskutiert, ganz ehrlich.
Nein, können wir auch gar nicht. Dann sitzt er da bei der Pressekonferenz, also, könnt ihr euch übrigens angucken, wir haben die Pressekonferenz, gibt es bei uns bei YouTube zu sehen oder geht mal in die Deichstube rein, fast komplett haben wir sie da ausgestrahlt und dann sitzt er da und dann wird auch Ole Werner danach gefragt und Ole Werner sagt, ich sag da nichts mehr zu. Der verpasst sich also selbst einen Maulkorb beim Thema VAR, weil er sich in der Vergangenheit zu sehr darüber aufgeregt hat. Das fand jetzt Torup schon doof, dass der Trainer eben da, dass er sich so rauszieht. Und dann erwähnt Ole Werner noch, und eigentlich hätte es auch eine gelb-rote Karte für Engels geben müssen. Aber da redet ja jetzt keiner mehr drüber. Und da war kurz davor so vor Explosion. Ja? Also das, man sieht das in den Bildern nicht so, aber wenn man da in der Pressekonferenz im Raum da gesessen hat, dann siehst du, wie der innerlich kocht und sich denkt so mal, Alter, was geht's noch mit dir? Jetzt kommst du mit dieser gelb-roten Karte um die Ecke. Wobei ich da Ole Werner insofern recht geben muss, ich habe das im Stein auch gedacht, ey, da geht ja schon wieder mit dem gestreckten Socken da drauf und da hätte man durchaus, da darf der Videoschiedsrichter übrigens nicht eingreifen, hatten wir ja auch schon das Thema von einer Woche oder so. Naja, also dieses Thema wird uns weiter begleiten und Ole Werner hat sich rausgezogen. Ich bin gespannt. Kollege Daniel Coteus hat sich das schon als Wiedervorlage hingelegt, dass irgendwann wird Ole Werner sich auch über den Videoschiedsrichter aufregen und dann werden wir natürlich sagen, aua. Erster Spieltag hier Maulkorb verpasst, ist der jetzt abgelegt worden.
Ne? Ja, also ich finde ich habe das gestern auch noch mal so ein bisschen versucht zu recherchieren und wenn du dann irgendwie auf dieses wirklich unnötige Körpervergrößerung und so weiter kommst, dann denkst du dir irgendwann, Leute, das kann echt kein Mensch mehr nachvollziehen. Aber gut,
ich möchte noch eins nachlegen dabei. Es ist ja manchmal ganz gut, wenn man sich im Maulkorb verpasst. Aber in dem Fall hätte es Ole Werner gut gestanden zu sagen, also für mich sah das auch eine Hand aus. Ich finde es echt manchmal von allen Trainern, jetzt gehe ich mal von Ole Werner weg, aber von vielen Trainern, die machen sich das dann gerne leichter, weil sie halt sich nicht trauen, dann wirklich eine Meinung zu haben, weil sie ja gegen sich sein könnte, weil dann vielleicht die Schiedsrichter irgendwie sauer sein können. Aber man wird noch klar seine Meinung sagen dürfen. In dem Fall hätte es ihm gut gestanden zu sagen, wenn ich das auf meiner Seite gewesen wäre, hätte ich mir da auch einen Elfmeter gewünscht. Damit kommt man ja auch immer fein raus. Dieses, oh, nicht klar antworten können, das und dann sich darauf zurückzuziehen, gern benutzt auch, hab die Szene noch nicht im Fernsehen gesehen.
Ja, so wie Mitch Weiser hat sich übrigens auch so im O-Ton geäußert gestern nach dem Spiel. Aber da kann man noch sagen, Spieler hat es wahrscheinlich wirklich nicht gesehen in dem Moment, so, ne? Aber der Coach, okay.
Aber dann lobe ich mir Marvin Ducksch, der sagt, ich habe es nicht gesehen, aber für mich war es klar, kein Elfmeter. Das ist so muss es sein. Ja, ne? Nicht super. Sehen, trotzdem klare Meinung haben. Richtig so.
Absolut. Also, da machen wir jetzt mal einen Haken dran an die Hand Gottes und all das, was passiert ist. Oder die Achselhöhle Gottes. Das können wir ja nochmal ein bisschen erweitern, das kuriosen Kabinett an der Stelle. Wir haben über die Transferwoche, finde ich, schon wirklich in der Tiefe gesprochen. Ich möchte dir nur noch eine Frage dazu reinspielen, denn wir wollen euch ja immer wieder zu Wort kommen lassen.
Lass uns darauf aufbauen, dass man nicht mit 0 Punkte in die nächsten Wochen reingeht, aber brauchen wir noch eine Verstärkung, wenn wir einen Spieler holen müssen? Auf welcher Position bräuchten wir den?
Ja, das finde ich mal spannend, Björn. Das haben wir nämlich noch nicht besprochen. Also wir haben jetzt gesagt, was alles gehen könnte und dass vielleicht in der Defensive auch noch mal so ein bisschen Verstärkung vonnöten sein könnte. Aber auf welcher Position, wenn wirklich nur noch ein Spieler käme, siehst du den größten Handlungsbedarf?
Das ist eigentlich relativ einfach. Ich würde mir unglaublich gerne noch einen offensiven Achter wünschen. Also einen spielstarken. Da bin ich jetzt eigentlich gegen Ole Werner, der ja gesagt hat, ihm fehlt irgendwie so die Kämpfer noch. Aber ich finde einfach, diese Mannschaft braucht noch Kreativität.
Ja.
Und aber eigentlich, was eigentlich ganz oben auf der Agenda ja steht, ist ein zusätzlicher Schienenspieler, wie er heutzutage ja heißt. Also Außenbahnspieler, Außenverteidiger.
Ja.
Weil dort ist Werder ja mit Agu, dem Mann, und mit Schweizer 3 Spieler für 2 Positionen, das kann schnell eng werden. Ja, wenn da einer nur verletzt ist, dann kannst du im Spiel schon gar nicht mehr wechseln.
Ja, vor allem auf der rechten Schiene, ne? Mit Schweizer das Thema.
Ja, gut, da kannst du ja deine Agu bringen. Der ist ja eigentlich auch Rechtsfuß und da fast noch besser aufgehoben. Der ist ja links eigentlich eine Notlösung, aber Olivier Demann schafft es ja nicht, an Agu vorbeizukommen. Deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie einen linken Schienenspieler holen. Also nicht wundern, wenn der kommt, auch wenn Felix Agu gut funktioniert. Das ist dann anders gedacht. Aber weil Leon Opitz ist dafür nicht vorgesehen. Der ist zwar im Moment, nimmt er diese Kaderposition ein, aber dafür ist er einfach noch nicht gut genug.
Was ist noch nicht reif genug, oder?
Ja, und er braucht Spielpraxis. Im Alter bringt es nichts, da jetzt Nummer 4 zu sein, sondern er muss raus auf die Wiese. Und der wird auch irgendwann jetzt verliehen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Okay.
Und da muss Werder was machen, aber wenn ich dann trotzdem, ich finde einfach, sie brauchen noch einen Achter. Romano Schmid gestern ein bisschen geschwächelt, was nicht verwunderlich ist, das muss man auch mal ganz klar sagen. Der hat länger Urlaub gehabt, der ist später eingestiegen, dann geht das manchmal ganz gut in den ersten 1-2 Wochen und dann fällst du doch nochmal als Spieler in so ein Loch. Und ich hatte jetzt aber eben das Gefühl, der ist nicht ganz auf der Höhe gewesen körperlich. Ja, und dann noch bei 30 Grad, das war nicht der Romano Schmid, den man kennt, so giftig, so ich hole mir alle Bälle wieder und hier bin ich wieder. Das war jetzt kein richtig schlechtes Spiel von dem. Aber bei Romano ist die Messlatte natürlich jetzt ein bisschen höher.
Ja.
Aber das wird wieder kommen. Aber trotzdem wäre es schön, wenn du dann in diesem Moment noch mal jemand nachlegen könntest. Bei Marco Grull weiß man es noch nicht. Der kann ja alle Positionen da vorne spielen. Ich würde mir trotzdem noch mal einen Spielstarken wünschen. Und ich glaube, da sind sie auch dran, das zu tun. Aber schauen wir, ob das funktioniert.
To talk about. Ja, und dann wäre da ja auch noch das erste Heimspiel. Im Weserstadion geht's gegen Dortmund. Steht an am Samstag um 15.30 Uhr. Gittens hat sich gestern ja mal gut warm geschossen gegen Frankfurt. Was machen wir jetzt mit denen im Weserstadion? Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, da reißt ein Bollwerk im Bienenkostüm an. Welche Ideen braucht es gegen den BVB?
Ach, welche Ideen braucht es dabei? Einfach volle Lotte gegenhalten, die ärgern ohne Ende.
Super.
Und dann mal ein Törchen gegen die schießen, so ein Jin Ma, der da mal so einen Konter setzt oder so, fände ich geil. Und dann kommen die doch ins Grübeln. Kann mir doch keiner erzählen, dass die haben ja auch unglaublich viele Veränderungen da gehabt.
Ja.
Und Nuri Sahin in allen Ehren, ich glaube, das wird ein richtig guter Trainer, aber der ist auch noch frisch dabei. In der Hölle Weserstadion. Ich hoffe, es werden ja wieder viele Dortmunder da sein. Das kennen wir ja schon, das Spielchen. Mhm. Na, also Gästeblock, der neue Gästeblock, bin ich auch sehr gespannt drauf. Der wird leiser sein, das hofft ja Tarek Brauer, der Geschäftsführer bei Werder, der für den Umbau verantwortlich war. Der hofft ja insgeheim, dass dieses Dach da nicht wieder so als Hall da ist oder als Schall oder wie man das auch immer nennt. Ja. Und dass die Gäste nicht mehr so laut sein werden. Und das Stadion muss wirklich brennen, weil diese Dortmunder Mannschaft, da müssen alle mithelfen, dass du gegen die zu Hause, ich bin so vermessen, auch noch gewinnst. Ja, so. Die sind noch nicht so gefestigt und ich habe ein. Nee, ich will, dass die da gewinnen. So, das geht auch.
Da müssen aber wir den Berg einwechseln, oder? Das geht doch
ja
ganz
noch,
gut.
Der ist ja immer noch nicht weg. Der ist ja immer noch da.
Der ist ja noch
allerdings,
zu haben.
Genau, und es kann auch sein, dass er noch da ist, weil vielleicht musst du den ja doch nach Saudi-Arabien bringen. Dann darf der ja am Samstag noch da bleiben. Ne? Also, das wäre natürlich das Allergrößte, wenn wir das nochmal erleben könnten. Nee, es wird natürlich sauschwer, weil Dortmund eine Top-Truppe ist. Und, aber fürs erste Heimspiel, das wird schon ein Kracher. Bin ich gespannt drauf.
Ich habe mich jetzt gerade gefragt, sitzt du dann auf der Pressetribüne oder mischst du dich in die Ostkurve? Ich habe das Gefühl, bei dir herrscht gerade so ein bisschen Ostkurvenstimmung vor.
Ja, ich hab einfach Bock. Das sind diese Heimspiele, die einfach besonders toll sind, weil die Dortmunder bringen halt, ich meine, viele Mannschaften bringen Fans, aber die Dortmunder Fans sind auch echt laut und dann sitzen da wieder ganz viel überall diese Gelb-Schwarzen, sag ich mal so. Hab nichts gegen, die kommen ja sogar aus der Ecke ursprünglich, aber das sind echt viele. Ne? Und
ja.
da müssen sich die Grün-Weißen schon so ein bisschen wehren, aber bitte Leute, immer freundlich und fair miteinander umgehen. Ich finde das ja lustig, wenn dann einer neben sitzt, man neckt sich so ein bisschen, ne, und dann trinkt man dann doch wieder ein Bierchen oder was anderes zusammen. Aber das sind schon diese Heimspiele, die besonders knistern und ist doch schön, wenn es damit losgeht.
Absolut. Aber das heißt, wir schnacken auch am kommenden Sonntag dann, ne? Weil du vor Ort bist.
Ich gebe da noch mal alles. Das Spiel habe ich mir ehrlicherweise richtig unter den Nagel gerissen. Das gebe ich mir doch noch unglaublich gerne nochmal.
Mega. Ich freue mich total drauf und ich freue mich auch auf euch und eure Stimmen und Meinungen, die ihr übrigens auch zwischendurch schicken könnt an die 0160 9821 dreimal die 8 und die 4. Und wenn ihr das gut fandet, dann lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da. Ihr wisst, darunter machen wir es nicht. Ja, Björn, jetzt haben wir irgendwie alles gesagt. Also alle anderen Themen, die wir nicht besprochen haben am nächsten Sonntag, dann wissen wir auch endlich, wie der Kader aussieht, was uns zu erwarten hat. Und wir sind schlauer, ob das mit Vollgas und gegen das BVB-Bollwerk, ob das funktioniert hat.
Da bin ich auch ganz gespannt drauf. Und jetzt ganz ehrlich nochmal bei der Einordnung des Wochenendes. Es war nicht super, es war nicht schlecht, es war irgendwo mittendrin. Damit kann man gut leben, damit kann man gut arbeiten. Und dann jetzt eine richtig heiße Woche, nochmal eine heiße Werderwoche. Ihr kriegt alles in der Deichstube dazu. Wir geben wirklich alles, um euch da minütlich zu informieren. Und dann schauen wir mal, wie der Kader aussieht und was der neue Kader, in Anführungsstrichen, wenn es denn überhaupt einen neuen Kader gibt, dann am Samstag gegen Dortmund veranstaltet.
Die Kollegen sitzen im Schichtbetrieb hinter der Hecke am Weserstadion. Ich werde euch unterstützen und zwischendurch die ein oder andere Stulle vorbeibringen. Ja, ich freue mich total drauf. Wir wissen, wenn es jemand erfährt, dann ihr auf jeden Fall mit anderen Kollegen zuerst. Ich bin da mal ganz diplomatisch an der Stelle.
Genau.
Denn ihr seid ja alle in einem Boot, ihr Journalisten.
So,
ja,
genau.
Wir Journalisten, muss ich ja sagen. Ich bin ja auch Journalistin, auch wenn man vielleicht manchmal nicht den Eindruck hat, weil man denkt, ich gehöre zum Fanlager. Aber manchmal muss ich das Feld der Neutralität einfach verlassen. Da ist zu viel Leidenschaft in mir. Björn, das war mir eine große Freude. Jetzt mal das Eisbad einfach mitbringen, wieder heimkommen ganz schnell und eine gute Zugfahrt dir.
Alles klar, ich muss auch los, sonst bleibe ich hier noch ein bisschen länger. Ne?
Nee, das
also,
wollen wir nicht. Also,
gut.
Cheers von Nachspieldeich, zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und überall dort, wo es diese Podcasts so gibt. Bis dann.
Tschüss.